Ja, Nils, ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich das erste Mal Mama wurde. Da kam ein Kind auf die Welt und tatsächlich habe ich nach ungefähr einer Stunde, bin ich durchströmt worden von so einem Gefühl, oh Gott, was kommt jetzt alles auf mich zu? Also ich habe mir vorher Gedanken gemacht, aber tatsächlich ist es so, mit einem Schlag ist mir bewusst geworden, jetzt habe ich irgendwie die Verantwortung für so ein kleines Wesen. Und das hat mir tatsächlich auch ganz schön Angst gemacht. Hast du das auch so erlebt?
Kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also es ist, war bei mir am Anfang so, in der Schwangerschaft hat man ja auch schon Angst gehabt, weil es noch nicht so richtig real ist. Man kann es noch nicht greifen, man kann auch nicht viel machen. Es ist ja einfach im Bauch der Mutter drin. Und so ein bisschen hatte ich die Hoffnung, ja, wenn es dann, wenn die Kinder dann da sind, weil wir Zwillinge haben, das, dann legt sich das so ein bisschen. Aber eigentlich geht es dann auch erst so richtig mit den Ängsten und den Sorgen los. Und darum soll es auch heute in unserer neuen Folge gehen. Bleibt gerne dran. Wir haben heute auch einen Gast. Jill ist mit dabei als Expertin für das Thema und wir freuen uns auf die Folge.
Genau, und bleibt auch unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt es dann noch die Top 3 Tipps von unserer Expertin. Aber zunächst wollen wir uns ganz in Ruhe austauschen und dafür herzlich willkommen, Jill. Vielleicht magst du dich selber kurz einmal vorstellen.
Hallo ihr beiden, vielen Dank, dass ich hier sein darf und über dieses Thema sprechen darf. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin und angehende Traumatherapeutin. Ich bin selbst Mama von 2 wundervollen Kindern und ich begleite und unterstütze tatsächlich fast ausschließlich Eltern und werdende Eltern. Ursprünglich komme ich eigentlich aus der Bundesliga, also ich habe in der Handball-Bundesliga Leistungssportlerinnen trainiert, was ihre Stresskompetenz angeht und ihre Sorgen und Ängste sozusagen. Und aktuell deswegen fast ausschließlich nur noch mit Eltern und werdenden Eltern. Aktuell begleite ich noch eine Olympiaspielerin. Und während der Zeit in der Bundesliga bin ich dann ungeplant schwanger geworden. Also das, was ihr jetzt gerade gesagt habt mit den Sorgen und Ängsten in der Schwangerschaft, die kannte ich auch. Die habe ich mit diesem positiven Schwangerschaftstest sofort gemerkt. Mein Stresslevel ist enorm in die Höhe geschossen. Also nicht erst mit der Geburt, sondern schon viel, viel früher. Und ich bin einfach ein riesengroßer Fan davon, mir Unterstützung zu suchen, wenn ich merke, ich komme so an meine Grenzen und vor allen Dingen, wenn ich mich so fühle, wie ich mich eigentlich nicht fühlen will. Und ich habe mich dann auf die Suche begeben nach jemandem, der sich auf das Thema Sorgen und Ängste beziehungsweise auch Stress in der Schwangerschaft spezialisiert hat. Und da habe ich niemanden gefunden, der so meine Kriterien standgehalten hat. Liegt wahrscheinlich auch an der wissenschaftlichen Art und Weise, wie ich durch mein Studium gegangen bin. Das ist mir halt einfach sehr wichtig, evidenzbasiert da auch unterwegs zu sein. Und weil ich niemanden gefunden habe, bin ich dann quasi zu der Frau geworden, die ich selber gebraucht hätte. Ich habe quasi kurzerhand alle Methoden, die ich an der Hand hatte, durch mein Studium, durch die Arbeit mit den Leistungssportlern auf meine eigene Schwangerschaft übertragen und hatte dann wirklich relativ schnell die schönste Wartezeit der Welt, wie ich immer gerne sage, weil ich eben schnell gelernt habe, mit diesen Sorgen und Ängsten umzugehen. Und daraus ist dann quasi Step by Step meine Selbstständigkeit entstanden. Und mittlerweile, wie gesagt, arbeite ich fast ausschließlich mit Eltern und angehenden Eltern. Und es gibt jetzt seit mehreren Jahren den Kugelzeit-Coaching-Podcast, der ganz bald anders heißen wird. Ich habe ein Buch geschrieben für Schwangere, wo es genau darum geht, Sorgen und Ängste zu minimieren. Es gibt ganz viele Live-Angebote, wundervolle Online-Kurse. Und mir geht es eigentlich immer darum, mehr Leichtigkeit in dieses Thema zu bekommen, dieses Kinderthema sozusagen, weil unsere Kinder uns eigentlich von Zeugung an eigentlich nur den Spiegel vorhalten und uns zeigen, an welchen Themen wir eigentlich noch arbeiten dürfen. Und wer darauf Lust hat, der ist genau richtig bei mir.
Das klingt auf jeden Fall alles sehr gut. Du hast es jetzt auch gesagt, du hast dir dann, wolltest dir Hilfe suchen, bist nicht so richtig fündig geworden. Du hast natürlich dann einen super Background gehabt und einen schon die richtigen Methoden, sage ich mal, an der Hand, um dich da reinzufuchsen. So geht's ja nicht allen. Das heißt, wann ist man denn so an so einem Punkt, wo du sagen würdest, da sollte man sich Hilfe suchen? Weil ich meine, das Gefühl der Unsicherheit und Ängste, denke ich, das haben ja wirklich alle Eltern, hätte ich jetzt gesagt. Und wann ist für dich so der Punkt, wo man sagt, jetzt sollten wir uns vielleicht Hilfe suchen?
Also ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig zu merken, wo bin ich gerade, ne? Wie hoch ist mein Stresslevel eigentlich? Und ich bin generell ein Fan davon, möglichst schnell sich Unterstützung zu suchen, weil dieser ganze Druck, der muss ja eigentlich nicht da sein. Und wir haben halt einfach sozusagen verlernt, gut mit Stress umzugehen, gut mit Sorgen und Ängsten umzugehen, weil wir erzogen worden sind und uns oft Dinge anhören mussten, wie ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Und da geht's schon los, dass wir das Vertrauen in uns selber, in unser Bauchgefühl verlieren. Und gerade dieses Bauchgefühl ist in der Schwangerschaft ja enorm wichtig. Aber weil wir es nicht mehr haben, sind wir dann abhängig von Hebammen, von Ärzten, wollen immer die Bestätigung. Und dann reicht diese Bestätigung für, weiß ich nicht, 5 Minuten, 5 Tage und dann sind die Sorgen und Ängste wieder da. Und wenn man merkt, dass man da immer wieder mit Sorgen und Ängsten zu tun hat, muss man nicht erst warten, bis man eine Angststörung entwickelt oder Panikattacken hat, sondern je früher man bei sich selber hinschaut und versteht, warum ticke ich, wie ich ticke, desto besser.
Also als du gerade dich vorgestellt hast, da war mein erster Gedanke tatsächlich, ach schade, dass es das noch nicht gab, als ich eben mein erstes Kind gekriegt habe. Das war nämlich 2017. Und ich glaube halt, das, was du gerade gesagt hast, sich Hilfe zu suchen, ist ja auch einfach noch so ein Stück weit oft verpönt, ne? Weil man irgendwie diese, gerade so die Zeit als Schwangerschaft, ne? Du kriegst ein Kind, danach wirst du Eltern, das wird ja auch immer so schön harmonisch und alles ist toll, es wird eigentlich nur so beschrieben und dass da eben aber auch ganz viele Unsicherheiten sind, darüber wird meiner Meinung nach noch viel zu wenig gesprochen und das ist ja auch normal. Ich glaube, kein Elternteil wird quasi als perfekte Mutter oder als perfekter Vater geboren, sondern dass man sich Gedanken macht, dass man auch überfordert ist, dass man am Anfang denkt, wow, was kommt jetzt auf mich zu, das ist ja völlig normal und das, was du gerade gesagt hast, sich da Hilfe und Unterstützung zu suchen, ist ja eigentlich auch ein Zeichen von Stärke.
Auf jeden Fall.
Gibt es da sowas ganz Klassisches, weswegen da Eltern auf dich zukommen? Also welche Sorgen und Ängste sind da so besonders präsent?
Also erstmal höre ich diesen Satz, das hätte es damals bei mir auch geben, das wäre so schön gewesen, höre ich so oft. Und ich glaube auch das Bild, was du gerade aufgemacht hast, wenn man an Schwangere denkt, vor allen Dingen, wenn man auch noch nicht schwanger war, dann denkt man ja immer, wow, total schön, alles rosarot. Und dann kommt diese Erfahrung, die man macht, meistens mit diesem positiven oder halt nicht nur mit dem positiven Schwangerschaftstest, sondern auch ganz oft viel früher, wenn wir im Kinderwunsch sind und es nicht klappt und nicht klappt und nicht klappt, ja. Und wir dann schwanger werden, dann spüren viele Schwangere halt da schon den Verantwortungsdruck. Und das ist genau wie du sagst, man redet da nicht drüber. Und das damit schon mal anzufangen, nur deswegen ist meine Selbstständigkeit entstanden, weil ich bei mir hingeguckt habe, weil ich dann mit anderen drüber gesprochen habe und dann alle so reagiert haben wie du gerade, boah, ja, okay, krass, ich bin ja gar nicht alleine, ja. Und zu der Frage, mit welchen Themen kommen die Eltern so oder die werdenden Eltern, kann man pauschal nicht sagen. Es gibt so viele Einflussfaktoren, ja. Und auch, wenn Sorgen und Ängste halt individuell sind, sind die Wirkmechanismen dahinter aber bei uns allen gleich. Und was ich sagen kann, wieso Schwangere oder Eltern immer wieder mit Sorgen und Ängsten konfrontiert sind. Es hat natürlich mehrere Gründe, aber ich glaube, so der Hauptgrund, wenn man das einmal versteht, ist, unser Gehirn ist nicht dazu da, uns glücklich zu machen. Unser Gehirn ist 2 Millionen Jahre alt und seine primäre Aufgabe ist es, uns zu schützen. Das heißt, wie macht es das denn? Es scannt eigentlich die ganze Zeit unsere Umgebung dauerhaft auf Gefahr hin, und zwar unbewusst. Das macht es, ohne dass wir sagen, es soll das machen, damit wir dann im Notfall kämpfen oder flüchten können. Und unser Gehirn ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Algorithmus, wie bei Instagram, YouTube, egal wo ihr so unterwegs seid. Mit den Dingen, mit denen ihr euch mehr beschäftigt, davon werdet ihr mehr bekommen. Das ist auf den Plattformen so, weil die euch halten wollen. Und so funktioniert auch unser Gehirn. Ja, wenn wir uns ständig Sorgen machen, Zwillinge, ja, ist ja auch, dann kriegst du nicht nur ein Kind, sondern plötzlich 2. So, und dann sind ja in der Schwangerschaft schon ganz viele Sorgen und Ängste. Werden es Frühchen, müssen wir auf eine Intensivstation, muss Kaiserschnitt und so weiter. Und je öfter wir darüber nachdenken, desto einfacher wird es für unser Gehirn, in diesem Teufelskreis zu bleiben. Ja, deswegen ist es eben wichtig, in dem ersten Schritt überhaupt erstmal Verantwortung für seine Sorgen und Ängste zu übernehmen, weil unser Gehirn macht das einfach. Ja, und wenn man sich aber eben traut, bei sich selber hinzugucken, dann passiert oft genau das, was wir uns so sehr wünschen in Schwangerschaft und Elternschaft, nämlich es wird leichter. Ja, und das ist definitiv bei allen möglich. Warum? Weil Sorgen und Ängste zu Pi mal Daumen 90% durch unsere Gedanken und Interpretationen und eigenen Muster entstehen. Ja, also Ängste zum Beispiel sind ja eigentlich nichts anderes als auf die Zukunft gerichtete negative Gedanken, ja, die aber zu ganz, ganz großen Teilen nicht eintreten, glücklicherweise.
Nils, hast du denn auch ganz bestimmte und konkrete Ängste gehabt, als dann deine Zwillinge unterwegs waren und dann auf der Welt waren?
Ja, Jill hat es schon gesagt, bei Zwillingen einfach die Ängste auch mit, werden es jetzt Frühchen, müssen wir auf die Intensivstation. Wir hatten dann auch in der Schwangerschaft den Moment, wo auch die Gefahr bestand, dass tatsächlich ein Kind auch abgeht. Und das war ganz, ganz schlimm. Also da hat man wirklich in der Schwangerschaft schon sehr viele Ängste gehabt und man kann es ja auch einfach nicht wirklich groß beeinflussen und man hat auch gar nicht so wahnsinnig viele Termine ja dann auch beim Frauenarzt gehabt, wo dann Scans gemacht werden und so weiter. Am liebsten würde man da ja gefühlt jede Woche hinrennen, das ist ja aber auch nicht gut, aber so macht man sich die ganze Zeit den Kopf, ne? Und kommt in diese Teufelsspirale, genau wie du es gesagt hast, Jill, dass man, diese Ängste sind da und wenn man aber sich nicht helfen lässt oder sich nicht richtig damit konfrontiert und Gedanken macht, dann kommt man in diese Teufelsspirale und diese Ängste werden immer deutlicher, ne, und immer doller. Jill, wie können denn diese Ängste so ein Familienleben beeinflussen, wenn immer mehr Ängste kommen?
Das können sie natürlich auf ganz, ganz viele unterschiedliche Art und Weisen. Und Angst per se hat erstmal super viele Gesichter, ja. Und das ist halt eben auch ein wichtiger Punkt, wir erkennen Angst oft gar nicht sofort, ja, weil wir oft gar nicht bewusst über die Angst nachdenken. Und das Gleiche gilt eben auch für Sorgen oder für Stress. Und klar, wir alle kennen das Gefühl von Angst, ja, also dieses unangenehme Gefühl, Enge, wo auch immer an deinem Körper, Herzrasen und so weiter. Ganz oft ist Angst aber eben auch unauffälliger und zeigt sich dann durch andere Symptome, wie zum Beispiel wir sind gestresst oder wir schlafen schlecht oder wir sind dauerangespannt, ja, oder viel zu schnell gereizt. Und das macht natürlich was mit unserem Familienleben, ja. Oft leidet dann zum Beispiel die emotionale Atmosphäre zu Hause. Und ich meine, wir alle kennen das als Eltern. Wenn wir gestresst sind, sind wir viel schneller gereizt, wir haben einen viel kürzeren Geduldsfaden und wer bekommt das meistens dann ab? Entweder unsere Partnerin oder unser Partner oder natürlich auch die Kinder, ja. Und Sorgen und Ängste beeinflussen auf jeden Fall das Emotionale zu Hause, aber auch unser Verhalten, ja. Weil wenn ich mir als Mama oder Papa ganz, ganz viele Sorgen mache, dann kann es eben ganz gut sein, dass ich viel mehr auch kontrollieren will, als ich es eigentlich müsste. Ja, was wiederum das Selbstvertrauen und die Autonomiephase der Kinder beeinträchtigen kann. Muss es natürlich nicht, aber es kann so sein. Ja, oder wir schimpfen viel schneller oder werden eben, um es plakativ zu sagen, zu dem Elternteil, zu dem wir eigentlich nicht werden wollen, wie wir eigentlich nicht sein wollen, weil wir innerlich einfach so angespannt sind und so nervös sind und wir dann auch keinen klaren Kopf mehr haben. Und letztendlich ist es einfach so, Sorgen und Ängste können den Familienalltag, weil sie so subtil manchmal sind und einfach immer mitschwingen. Ja, also wenn wir da nochmal an die Schwangerschaft gehen mit den Zwillingen, da ist ja nicht die Sorge plötzlich weg, nur weil ihr in Woche 30 seid, sondern das ist so lange bis zur Geburt und dann, und da merkt man wieder, Ängste verändern sich einfach nur, sie gehen nicht weg, sondern sie verändern sich mit der Geburt, kommen dann andere Themen dazu, dann sind zwar die von der Schwangerschaft nicht mehr präsent, aber es kommen dann einfach neue. Das heißt, je nachdem, wie präsent diese Ängste sind, können sie natürlich einen starken Einfluss auf unseren Familienalltag haben. Aber das Gute ist, das muss halt nicht so sein. Ja, und das ist mir ganz wichtig zu betonen. Jeder Elternteil kann eben lernen, einen anderen Umgang mit diesen Sorgen und Ängsten zu finden, weil sie eh immer wieder kommen werden. Ja, also ganz weg werden Ängste nicht gehen. Aber das müssen sie auch gar nicht.
Das finde ich ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Und da habe ich mich zum Beispiel als Mutter auch in so einem Prozess gesehen. Ich habe ja 3 Kinder und ich war beim ersten Kind tatsächlich, glaube ich, manchmal zu ängstlich, weil eben alles neu für mich war. Und meine Mutter hat mir da sehr geholfen, weil die ganz oft gesagt hat, überleg doch mal, wie realistisch ist das, was du da gerade an Angst hast, dass es wirklich eintritt.
Super.
Genau, und hat mich damit immer wieder sehr gut auf den Boden zurückgeholt. Was ich wichtig finde ist, es ist aber auch okay, diese Angst erstmal zu haben, weil sie einfach auch normal ist. Ne?
Das auf
ist
ja jeden auch, Fall.
Ne? Und mir hat dann zum Beispiel geholfen, wirklich immer mehr zu überprüfen, warum habe ich diese Angst? Ne? Das ist natürlich auch oft ein schmerzhafter Prozess, weil man eben dann, also ich habe zum Beispiel eine Kindheit gehabt, die sehr von Kontrollverlust geprägt ist und habe gemerkt, ich kriege immer dann Angst, wenn ich was nicht hundertprozentig kontrollieren kann bei meinen Kindern. Ne? Wenn ich da einfach auch ein Stück Vertrauen haben muss und abgeben muss, dann kamen bei mir wirklich auch körperliche Symptome. Dadurch, dass ich dann versucht habe, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich irgendwann einen Umgang damit gefunden, weil mir das auch immer wichtig war, dass nicht meine Kinder die ganze Zeit merken, dass ich Angst habe, sondern eben, dass ich gemerkt habe, es ist mein Thema. Das ist nicht realistisch, dass die Angst so groß ist, ne? Genau. Und das ist aber.
Es ist immer unser Thema.
Ja, aber es ist halt schwer. Also das ist halt ja nichts, was man irgendwie auch nur über den Kopf steuern kann. Ne? Also ich habe auch noch Momente, also ich zum Beispiel, wenn meine Kinder irgendwie Fahrrad fahren lernen, dann muss das mein Mann machen, weil ich weiß, ich würde denen im Weg stehen, weil ich Angst hätte. Ich lasse die dann aber auch ziehen, weil ich sage, es ist wichtig und ich möchte, dass sie es angstfrei lernen. Ich bin aber immer noch so, dass mir der Puls auf 180 geht, wenn ich sie dann die ersten Male sehe und bin froh, dass mein Mann da total entspannt ist und sagt, naja, dann fallen sie halt hin. In den wenigsten Fällen verletzen sie sich halt wirklich schwer. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht gegen die Ängste und Sorgen ankämpft, sondern sagt, ich habe die jetzt und die sind auch gut, dass sie da sind, weil sie ja auch ein Stück weit Aufmerksamkeit bei mir auslösen. Aber ich gucke, dass sie eben nicht das, was du gerade gesagt hast, das Familienleben so sehr beeinflussen, dass eben meine Kinder oder mein Partner und vor allen Dingen auch ich darunter leide.
Da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, aber so reagieren wir meistens. Wir wollen die Sorgen und Ängste nicht. Und was passiert dann? Wir mögen dieses unangenehme Gefühl nicht. Und was passiert? Wir lenken uns zum Beispiel ab mit Netflix, mit, keine Ahnung, Alkohol, mit Freunden, mit Sport, mit Yoga, ganz egal, was es ist. Aber was dann passiert ist, wir setzen uns nicht mit unseren Sorgen und Ängsten auseinander, ja, weil wir Angst davor haben, wieso auch immer, weil dann die schweren Themen hochkommen. Aber das merkst du ja auch, wenn du an deinen Themen arbeitest. Und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Deine Kinder können nichts dafür, wo deine Ängste herkommen. Aber du überträgst sie, wenn dir das nicht bewusst ist. Und den Mechanismus, den du jetzt geschaffen hast für dich, ist zu sagen, okay, wenn sie Fahrradfahren lernen und ich da Angst habe, bin ich halt nicht die richtige Person, dann macht das mein Mann. Das ist schon mal gut. Und wenn du jetzt noch deine Muster lösen kannst, dann wird es irgendwann so sein, dass die Kinder Fahrradfahren lernen und du dabei sein kannst und es für dich okay ist. Ja? Und das ist natürlich nicht unbedingt einfach und das kann man auch meistens nicht alleine, aber das kann man mit Unterstützung super gut hinbekommen, damit wir eben nicht mehr an Symptomen rumdoktern. Und dann passiert nämlich das Tolle, dann haben wir auch keine Angst mehr vor unseren Sorgen und Ängsten, sondern dann können wir mal mit dieser Emotion sein. Und Emotionen, wenn wir nicht kognitiv an ihnen festhalten und immer wieder die gleichen Geschichten erzählen, ja, wie zum Beispiel, oh Gott, sie stürzt und dann muss sie ins Krankenhaus und dann was auch immer, sondern du bleibst einfach mal körperlich bei dieser Angst. Wo fühlt die sich eigentlich an? Bewegt die sich? Wird die doller? Wird die weniger doll? Wenn du einfach mal nur bei dem Gefühl bleibst, geht die Angst. Meistens nach 90 Sekunden wieder. Außer du hältst an ihnen fest. Und das ist das, was wir ganz oft machen. Wir wollen sie wegdrücken und damit halten wir sie fest. Ja, weil wir nicht gelernt haben, einen gesunden Umgang mit Sorgen und Ängsten zu finden.
Ganz genau. So wie ihr das sagt, auch, dass wir einfach nicht mehr gewöhnt sind, diese schlechten Gefühle zu haben. Jill, du hast es auch schon gesagt. Zum einen, wir haben das Bauchgefühl auch irgendwie verloren, weil das wurde abtrainiert. Und auch diese ganzen negativen Gefühle, wo in der Kindheit immer gesagt wurde, komm, jetzt ist doch gut, weine nicht oder lass es sein. Also als Erwachsener hat man im Grunde wirklich verlernt, mit diesen bösen, in Anführungsstrichen, bösen Emotionen umzugehen, sei es Ängste, sei es Wut. Dabei sind das alles Emotionen, die natürlich...
Aggression auch.
Ganz genau. Und jetzt vielleicht dieser Punkt, was du gesagt hast mit dem Bauchgefühl. Wir haben das verlernt. So, aber wie können wir denn jetzt daran gehen, dass wir das irgendwie in Anführungsstrichen heilen können? Wie kriegen wir das denn zurück? Weil es ist ja nicht die Lösung jetzt bei, wir haben Angst und ich renne immer zum Arzt. Dann hast du ja auch gesagt, dann hilft das vielleicht für 5 Tage, dass ich ein bisschen beruhigt bin. Und dann ist die Angst aber wieder da und ich vertraue wieder nicht auf mein Bauchgefühl. Also wie komme ich da raus?
Ja, schöne Frage. Ich würde noch mal einmal zurückspringen zu den schlechten Gefühlen. Ich nenne sie nicht mehr schlecht, weil es gibt keine guten und schlechten Gefühle, sondern es sind halt einfach unangenehme Gefühle. Wir haben selber nicht gelernt, in der Kindheit diese Emotionen zuzulassen, sind gedeckelt worden. Und wenn unsere Kinder, und das finde ich wieder so spannend, wenn unsere Kinder jetzt einen Wutanfall haben oder aggressiv sind, ja, was passiert denn dann mit uns als Eltern? Ganz, ganz oft werden wir innerlich selber total angespannt, werden wütend, werden laut und sagen, lass das jetzt mal. Ja, und bieten keinen Weg an zu sagen, okay, ich merke gerade, du fühlst dich total wütend, nimm doch mal das Kissen und hau da rein. Ja, also es geht nicht darum, diese Emotion nicht zuzulassen. Es geht darum, die Emotionen zuzulassen in einem geschützten Raum. Auch Aggression ist super wichtig, durften wir wahrscheinlich alle als Kinder nicht wirklich zulassen. Und das staut sich natürlich. Und wenn wir aber unsere Kinder begleiten, ja, die haben einen Wutanfall, dann geht es nicht darum, dass dieser Wutanfall nicht da sein darf, sondern es geht darum, den liebevoll zu begleiten. Und das bedeutet im allerersten Punkt, sich selber als Mama und Papa zu regulieren. Weil wenn unser Kind einen Wutanfall hat, macht das was mit uns. Ja, also A, auf jeden Fall geht unser Stresslevel hoch, und wenn wir das nicht regulieren können, kommen dann nämlich noch die alten Gefühle aus unserer Kindheit hoch, unbewusst natürlich, und wir fühlen uns hilflos, ohnmächtig und wollen einfach nur, dass diese Situation vorbei ist. Und dann rutschen wir in den gleichen Teufelskreis wie unsere Eltern. So. Das ist schon mal scheiße. Wie kommen wir da jetzt raus? Es hat ganz viel mit Training und Übung zu tun, ne? Wieder bei sich selber anzukommen. Das ist nicht wie eine magische Pille und 20 Minuten später kannst du super gut mit all deinen unangenehmen Gefühlen und die deines Kindes umgehen, ne? Es ist halt Training. Es ist ein Prozess, und zu dem Bauchgefühl zum Beispiel, das kann man mit ganz kleinen, einfachen Sachen üben. Ja, du kannst dich einfach fragen, will ich gerade einen Tee trinken oder ein Wasser? Ja? So. Da weiß dein Bauchgefühl, was du willst. Und das kannst du mit so kleinen Sachen trainieren, peu à peu, jeden Tag, damit du wieder ein Gespür dafür bekommst, was will ich denn eigentlich? Und wenn es sich dann um unsere Kinder dreht, sind das natürlich, ich vergleiche das gerne mit so 8000er Bergen, da kraxelst du auch nicht sofort hoch. Ja, du brauchst Vorbereitung, du brauchst Übung, du machst das in Etappen. Und so ist das natürlich beim Bauchgefühl, wenn es, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Schwangerschaft nochmal bleiben, da ist das nicht plötzlich da, sondern das ist dieser Prozess, den du aber üben kannst mit so ganz kleinen Sachen, dass du da wieder ein Gespür dafür bekommst, was will ich eigentlich? Und eigentlich ist unser Bauchgefühl extremst stark, nur dann kommt unser Kopf mit rein. Und ich, wenn man sich mal überlegt, noch in den 80er, 90ern, ja, wurden neugeborene Babys von ihren Müttern getrennt. Da kann mir keine Frau sagen, keine Mama kann mir sagen und auch kein Arzt, keine, die, wo das nicht mal die eigenen Kinder waren, dass man da nicht eigentlich wusste, das fühlt sich gerade richtig schlecht an. Ja, aber der Kopf kam rein und die haben, welche Gründe auch immer sie da hatten, haben dazu geführt, dass das Kognitive stärker ist als das Bauchgefühl. Aber das Bauchgefühl haben wir trotzdem alle. Wir wissen eigentlich, was richtig und was nicht richtig ist. Aber unsere Gedanken grätschen total oft rein.
Und ich glaube auch nicht nur unsere Gedanken, sondern eben auch der Einfluss von zum Beispiel Social Media oder irgendwelchen Ratgebern. Das finde ich ist auch so eine Wahnsinnsherausforderung als Eltern. Man kriegt eigentlich was an die Hand, was Rat geben soll, aber man liest tausend Sachen und alle wissen, wie man es zu machen hat. Und ich finde auch da ist der Aspekt von Sorgen und Ängsten oft einfach nicht, der kommt nicht zum Tragen. Es wird immer nur gesagt, mach das und das und dann machst du es richtig. Und da sich frei zu machen von, finde ich auch eine unglaublich schwierige Herausforderung. Und ein weiterer Punkt ist eben auch, ich glaube, dass wir ganz oft an dem Punkt stehen bleiben, wenn wir Angst haben, dass wir eben sagen, okay, wir haben Angst, also unterbinden wir was. Und was mir zum Beispiel geholfen hat, ist erstens, mich auch mit Freunden auszutauschen. Also wenn man jetzt nicht unbedingt auf sowas zugreifen kann, was du anbietest, einfach schon ehrlich mit Freunden drüber sprechen und sagen, ich habe gerade die Angst und Sorge, weil ganz oft kriegt man dann als Antwort, oh ja, das kenne ich auch so, ne? Oder dass man einfach irgendwie das Gefühl hat, auch da ist man nicht alleine und auch ein Stück weit weiterzudenken. Was ist denn, wenn das, wovor ich Angst habe, jetzt passiert? Also ich habe jetzt zum Beispiel bei meiner dritten Tochter, die ist in allem etwas gemütlicher unterwegs, was Entwicklung angeht, und ich habe mich selber über mich geärgert, weil ich irgendwann gedacht habe, ob das wohl alles noch so normgerecht ist, ne? Und sie zeigt einfach alles 1 bis 2 Monate später und zeigt es dann aber gleich mit Macht. Und ich ärgere mich, weil ich denke, warum? Und dann habe ich irgendwann gedacht, was ist denn jetzt eigentlich, wenn bei ihr irgendwann mal rauskommt, da stimmt wirklich irgendwas nicht, irgendwas ist da auffällig. Und das mache ich mittlerweile mit ganz vielen Sachen, dass ich denke, okay, was ist jetzt eigentlich, wenn man Angst vor Krankheiten hat, ne? Also mein großer Sohn neigt zum Beispiel Einblutungen zu haben, wenn er sich stößt. Und die ersten Male dachte ich, okay, der hat jetzt eine ganz schlimme Krankheit. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, was ist dann? So, weil ich kann es ja nicht mit meiner Angst verhindern, dass Sachen passieren. Und das hat mir nochmal geholfen, dann irgendwann zu sagen, ja, ich darf diese Angst haben, aber wenn ich einen Schritt weitergehe, bin ich ja trotzdem noch handlungsfähig. Sie lähmt mich nicht, sondern dann muss es weitergehen und das wird es auch. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp zu sagen, ich gucke nicht nur die Angst an, sondern ich gucke auch dahinter, was passiert eigentlich, wenn diese Angst wirklich eintritt.
Und dann ist es eben ganz oft so, dass die Angst sich auflöst.
Ja.
Ne? Weil wir denken immer nur bis zur Angst und keinen Schritt weiter. Und wenn wir das aber mal tun, kommt Gelassenheit rein. Ich hatte das auch, meine Tochter, als wir letztes Jahr im Sommerurlaub in Österreich waren, hatte die vier Krampfanfälle. Das heißt, wir mussten ins Krankenhaus, Intensivstation, keiner wusste, was los ist. Und ich hatte wirklich große Angst. Und dann habe ich aber auch, bin ich auch mal weitergegangen, habe gesagt, okay, was ist denn, wenn sie jetzt, wir standen kurz Epilepsie im Raum, was ist denn, wenn sie Epilepsie hat? Werde ich sie dann weniger lieben? Nein. Werden wir das irgendwie hinkriegen? Ja. So, und dann ist ein bisschen der Druck abgefallen, ja, weil ich wusste, egal was passiert, wir kriegen das hier hin. Ja, und auch da, es ist wieder ein, vielleicht kein 8000er, aber vielleicht ein 5000er Berg, und das, da darf man sich hin trainieren, ja. Aber ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mal hinter die Angst gucken. Und das machen viele nicht, weil sie Angst haben, dass die Angst dann größer wird. Aber eigentlich wird sie dann halt kleiner.
Ulrike, du hast es gerade auch schon erwähnt, das Thema Social Media. Jill, was kann das Thema für einen Einfluss auf Eltern haben? Ne? Da werden ja auch oft...
Gar keinen.
Gar keinen. Ne? Also ich meine, ich glaube, fast jeder ist mittlerweile in Social Media unterwegs. Da werden dann auch oft so die perfekten Welten dargestellt und alles ist ja auch gar kein Problem. Was kann das für einen Einfluss haben?
Ja, also durch Social Media... die ja meistens gar nicht so sozial sind, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne, ist der Druck auf Eltern natürlich extremst groß geworden. Und wir Menschen neigen halt dazu, oder wir haben ein Bedürfnis, uns ein möglichst realistisches Bild der Welt zu machen. Und das endet halt nicht beim Thema Elternsein, ja, sondern gerade als Eltern vergleichen wir uns super viel, weil es gibt keinen objektiven Maßstab für richtig und falsch im Elternsein, ja. Und das führt eben ganz oft dazu, dass wir als Eltern nicht so genau wissen, wie mache ich mich denn gerade als Mama oder als Papa? Und das ist natürlich gerade als Elternteil super wichtig zu wissen, weil wir ja eigentlich alle das Beste, nicht nur eigentlich, wir wollen alle das Beste für unsere Kinder. Und dieses Bedürfnis nach dieser eigenen Selbsteinschätzung, wenn es eben keinen objektiven Maßstab gibt, den befriedigen wir zum Beispiel durch Social Media, weil wir uns da ganz schnell mit anderen vergleichen. Das geht schnell, das kostet nichts. Und jetzt... beim Vergleich, finde ich, sind nochmal zwei Aspekte sehr wichtig. Weil je nachdem, ob wir uns abwärts oder aufwärts vergleichen, tut das mal mehr oder mal weniger was mit uns. Wenn wir uns aufwärts vergleichen, dann schützen wir oder wir verbessern sogar unser Selbstwertgefühl. Weil wir uns zum Beispiel mit Eltern vergleichen, die es in unseren Augen nicht so gut machen wie wir. Ja, also zum Beispiel Reality-TV. Ja, warum gucken das so viele? Weil wir uns dann selber besser fühlen. Ja, bei Social Media ist aber der gegenteilige Effekt eigentlich ganz oft. Also wir vergleichen uns mit anderen, die uns irgendwie überlegen sind. Ja, es ist so ein Aufwärtsvergleich. Also egal, ob sie das schönere Haus haben, die besseren Klamotten, die bessere Partnerschaft oder den ruhigeren Erziehungsstil, ja, oder was es halt auch immer ist. Ja, und gerade bei Social Media ist eben dieser Aufwärtsvergleich viel einfacher. Das heißt, eigentlich geht's uns konstant schlecht, wenn wir uns mit anderen bei Social Media vergleichen, ja, auch wenn wir kognitiv wissen, dass das natürlich nicht deren komplettes Leben ist, dieses Perfekte, ja, das wissen wir kognitiv, aber emotional kriegen wir das irgendwie nicht hin. Und auch hier ist es super wichtig, erstmal Bewusstsein für sich selbst zu bekommen, ja, habe ich gerade total oft schlechte Laune, weil ich vielleicht irgendwie doch ein bisschen zu lange bei Instagram unterwegs war. Das ist wieder so das Allerwichtigste eigentlich. Und in meinen Augen ist sowieso der einzige Vergleich, der wirklich sinnvoll ist, der Vergleich mit dem früheren Ich. Ja. Und wenn dein Ziel jetzt zum Beispiel ist, keine Ahnung, weniger zu schimpfen oder weniger laut zu werden, sich dann mal mit sich selber zu vergleichen und zu gucken, hey, was habe ich heute besser gemacht als gestern, führt dazu, und das ist nämlich jetzt das Tolle daran, führt dazu, dass du ganz langsam aber sicher mehr Selbstwirksamkeit erreichst in deiner Rolle, und dann musst du dich gar nicht mehr vergleichen, ja, weil du eine gute Selbsteinschätzung von dir als Mama oder Papa bekommst dadurch. Und das ist wie so ein Schutzschild, da musst du dich nicht mehr so viel vergleichen auf Social Media.
Und dadurch kommt man, glaube ich, auch immer mehr zu dem vorhin angesprochenen Bauchgefühl zurück, ne? Dass du eben nicht guckst, was machen die anderen und wie muss es sein, sondern was sagt mir eigentlich mein Körper, mein Bauch, wie es für meine Familie, meine Konstellation richtig ist. Ne? Aber es ist schwer, also ich finde, das ist wirklich so, also ich versuche mich davon frei zu machen, und trotzdem auch nach 3 Kindern tappe ich immer wieder in diese Falle, mich auch viel zu hinterfragen aufgrund eben des Konsums von solchen Sachen, ne? Weil ich dann denke, okay, nee, das kriege ich nicht so gut hin. Und dann denke ich, ich muss es vielleicht auch gar nicht so gut hinkriegen, weil ich dafür anderes gut hinkriege. Aber es ist schwer. Nils, geht dir das auch so?
Klar, das geht mir auch so. Es gibt so ganz viele Themen und ich glaube, man kann sich nie ganz davon freimachen. Also selbst egal, wie gut man trainiert, sich auch das bewusst zu machen, dass das vielleicht nur eine Scheinwelt ist und ich mich nicht mit anderen vergleichen muss. Ganz davon freimachen kann man sich, glaube ich, nie. Aber ich finde es auf jeden Fall einen wertvollen Tipp, dass die einzige Person, mit der man sich vergleichen sollte, ist mein früheres Ich. Und wie habe ich mich verbessert? Und abends vielleicht nochmal auch sich selbst zu reflektieren. Was lief heute gut? Was lief vielleicht nicht so gut? Ne, was kann ich morgen vielleicht versuchen, besser zu machen? Wirklich nur auf mich selber gucken. Das ist nicht einfach, aber man kann Schritt für Schritt, denke ich, da so hinkommen in die Richtung.
Ja, du hast gerade nochmal einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Man kann sich davon nicht frei machen, weil wir sind empathische Menschen und wir haben Emotionen. Aber ich zum Beispiel nutze Instagram. Ich weiß, dass das Trigger für mich sind und ich nehme aber auch da die Macht wieder zu mir zurück. Wenn ich zum Beispiel sehe, bei mir ist es eher im Bereich Business, wenn ich sehe, keine Ahnung, irgendeine Selbstständige scheint weiter zu sein als ich, ja, dann triggert mich das, aber das hat nichts mit der Person zu tun, sondern mit mir und meinen Mustern. Und dann verstehe ich das und kann gucken, okay, was ist es denn gerade wirklich? Habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht schnell genug bin? Okay, woran liegt das? Und dann bin ich wieder bei mir und kann wieder daran arbeiten, ja, und bin eben nicht mehr in diesem, oh mein Gott, das ist alles so blöd und als Mama mache ich dies nicht und das nicht und dann bin ich in dieser Spirale wieder drin. Und wenn ich aber verstehe, okay, das ist ein Trigger, weil ich in mir irgendeine Wunde habe und vielleicht denke, ich bin als Mama nicht gut genug, kann ich daran arbeiten. Ja, und dann ist es egal, ob ich mich vergleiche oder nicht, weil ich mit der Energie anders haushalte sozusagen, weil ich daraus was für mich ziehe und mein Leben und einen Mehrwert erzeuge sozusagen.
Ja, man kann sich von den ganzen Themen, wie du sagst, einfach nicht frei machen, aber muss die Energie irgendwie umkehren und für sich einen Nutzen daraus ziehen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, ich glaube, bevor man Kinder hat, macht man sich das gar nicht oft so bewusst, dass man sich selbst so hinterfragt. Aber wenn man dann diese Kinder hat, ist, glaube ich, das auch ein ganz schwieriger Punkt an der Erziehung oder an Kindern, es wird einem dieser Spiegel vorgehalten. Man wird gezwungen, sich extrem mit sich selbst nochmal zu beschäftigen. Und was vielleicht auch in der Vergangenheit, wie das so gelaufen ist, sei es gut oder schlecht und wie ich mich verhalten habe. Und das macht, glaube ich, das Ganze mit den Kindern nochmal viel schwieriger. Es geht da gar nicht immer nur um die Kinder, sondern es geht ganz viel um einen selbst. Ne?
Es geht eigentlich nie um die Kinder. So, und ich finde, das merkt man an den kleinen Sachen, ja? Keine Ahnung, stellt euch vor, ihr seid abends beim Abendessen und das Glas Wasser kippt um, ja? Das mal, wenn ihr energiegeladen seid, wenn ihr einen guten Tag hattet, wenn ihr entspannt seid, dann sagt ihr, ach Mensch, das ist nicht so schlimm, komm, wir machen es zusammen weg. Wenn ihr keine Energie habt, wenn ihr einen Scheißtag hattet, wenn irgendwas nicht so lief, wie ihr das wolltet und vielleicht schon 13 Wutanfälle begleitet habt, dann kommt vielleicht eher sowas, oh Mann, musste das jetzt wirklich sein? Ich habe doch 1000-mal gesagt, passt besser auf. So, ja? Und da merken wir, es sind nicht unsere Kinder. Es ist immer, immer, immer sind wir es. Und ich finde auch, gerade beim Thema Erziehung geht es nicht um unsere Kinder. Es geht um uns als Erwachsene.
Ist total lustig. Wir hatten genau heute Morgen die Situation, dass meine Kleinste ein Glas umgeschmissen hat. Es war alles nass. Und irgendwie hatte ich gute Laune und habe es wirklich geschafft, einfach nur zu sagen, warte, ich hole ein Tuch, ich mach's weg. Ist nicht schlimm, gibt Schlimmeres. Und musste selber über mich lachen, weil genau das, was du gerade gesagt hast, kenne ich von mir auch. Dass ich eigentlich nicht genervt reagieren will, aber wenn ich kaputt bin oder was auch immer, dann oft auch denke, oh nein, nicht jetzt so. Und ja, das trifft es einfach, was du gerade gesagt hast. Ne?
Ganz genau, das Beispiel habe ich aber auch. Ne? Also unsere Kinder trinken jetzt auch aus Bechern, sie können das eigentlich super gut. Und manchmal macht die eine schüttet es aber auch mit Absicht aus, weil sie es lustig findet. Und eigentlich sagen wir uns, komm, lass sie machen, solange sich hier auch keiner verletzt und so weiter. Man kann das wegwischen, ist alles in Ordnung. Also wenn man auch gerade in sich ruht und ruhig ist, dann klappt das auch. Ne? Aber dann gibt's auch manchmal Situationen so, jetzt kriegt ihr keine Becher mehr, ne? Ihr schüttet ja eh alles nur aus und dann ist man halt gerade echt irgendwie nicht in sich gewesen und ruhig gewesen und kann mit dieser Situation selbst einfach gerade nicht umgehen. Aber wir versuchen wirklich, solange sich jetzt keiner wehtut oder irgendwie der Fernseher umgeschubst wird. Ne? Die Kinder wollen halt auch ausprobieren und Experimente machen. Die wollen ihre ganze Umwelt kennenlernen und das bedeutet Chaos.
Ja, die wollen es verstehen.
Ne? Genau, die wollen es verstehen und das bedeutet nun mal in einem Haushalt Chaos. Und wir versuchen es eigentlich, da ruhig zu bleiben und sie alles machen zu lassen. Soweit ist aber nicht immer einfach.
Nee, einfach ist es nicht. Das hat auch keiner gesagt. Aber ich finde da, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal da sind bei dem, wenn wir dann doch mal laut werden, ja, könnte man das ja als Fehler betiteln sozusagen. Und ich finde, und das ist auch was, was ich immer wieder in der Arbeit mitkriege, so viele Eltern haben Angst davor, Fehler zu machen. Und es gibt keinen Elternteil auf dieser Welt, der keine Fehler macht. Ja, das ist ein Standard, den wir gar nicht, der ist utopisch und darum geht's auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass wenn wir Fehler machen, was wir eh alle machen werden, dass wir dann den Mut haben, die auch zu reparieren. Ja, was immer möglich ist. Ja, und das alleine senkt schon den Druck bei uns Eltern eigentlich. Und wenn wir uns eben trauen, unsere Fehler nochmal anzugucken, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn nochmal machen, ja, und die Wahrscheinlichkeit steigt eben gleichzeitig, dass wir uns bei unseren Kindern auch entschuldigen können, ja, und das macht total viel mit unseren Kindern, weil stellt euch mal vor, eure Eltern würden jetzt noch zu euch kommen und sich entschuldigen dafür, dass sie früher immer gesagt haben, keine Ahnung, du bist zu laut, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu chaotisch, du bist zu nervig, du bist zu was auch immer, ja, und stell dir mal vor, diese Entschuldigung würde jetzt noch kommen, nach 10, 20, 30, 50 Jahren, ja, das macht was mit dir. Ja, wenn es eine ernst gemeinte Entschuldigung ist und das eben auch nach Jahrzehnten. Und dieses Geschenk können wir unseren Kindern auch jetzt schon machen. Ja, also wenn ich zum Beispiel doof reagiere, weil ich wirklich sage, boah, Mann, musste das jetzt sein? Ich habe dir doch gesagt, du sollst das Wasserglas da vorne hinstellen. Ja, wenn ich mecker oder schimpfe oder so, dann merke ich das in den Momenten. Dann reguliere ich mich erstmal und dann sage ich sowas wie, hey Mädels, es tut mir total leid, dass ich gerade so reagiert habe. Das war nicht okay von mir und ich bin gerade einfach, weiß ich nicht, was ich dann bin. Vielleicht bin ich müde, ja. Vielleicht habe ich gerade nur den Mehraufwand gesehen, weil ich nicht gut genug auf mich geachtet habe. Ja, das hat aber nichts mit euch zu tun, ja. Und damit vermittle ich eigentlich mehrere Dinge, obwohl ich ja eigentlich doof reagiert habe, also einen Fehler gemacht habe. Ja, ich zeige ihnen, dass ich zu meinem Verhalten stehe. Ich zeige ihnen, dass man sich für sein Verhalten entschuldigen kann, ja. Und ich nehme vor allem, und das ist mir der allerwichtigste Punkt, ich nehme ihnen den Druck, dass sie schuld an meinem Verhalten sind, weil das sind sie einfach nie. Ja, damit können sie aufwachsen mit, ich bin gut, so wie ich bin. Und das ist ja das Problem, was wir ganz oft haben, dass das Kernproblem ist, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ja, und dann werde ich mit Perfektionismus, dann will ich alles kontrollieren und so weiter und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht mehr aufmachen. Aber dann sind das wieder unsere eigenen Muster, die da hochkommen. Und für mich sind Fehler tatsächlich nichts anderes als Lerngeschenke. Ja, kleine Helfer, die mich dazu bringen, zu der Mama zu werden, die ich sein will. Und alles, was ich dafür brauche, ist Bewusstsein. Ja, und ich muss mich halt trauen, mutig zu sein und nochmal genau hinschauen. Und zwar immer bei mir und nicht bei meinen Kindern. Ja, und ich darf dann eben auch meinen Selbstwert nicht mehr an mein Verhalten als Mama koppeln, ja. Und wir alle machen einfach Fehler. Das ist okay. Was nicht okay ist, finde ich, ist, diese Fehler immer und immer und immer wieder zu begehen, nur weil man sich nicht traut, hinzugucken.
Und da steckt ja tatsächlich auch eine Chance drin, sein eigenes verletztes inneres Kind auch ein Stück weit zu heilen im Umgang mit den Kindern. Ne? Das finde ich ist ja auch so schön, dass man dann auch vielleicht irgendwann merkt, ja, ich habe vielleicht selber nicht die Kindheit genossen, die ich hätte genießen wollen. Vielleicht wird einem das dann auch wirklich erst bewusst, wenn man selber Kinder hat. Ich glaube, dass es ganz oft so ist. Aber ein Stück weit dann zu merken, ich kann es aber anders machen, ist ja auch was, was einem ein unglaublich gutes Gefühl gibt. Ne? Also das ist so, dass man, ne? Also ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, aber trotzdem merke ich ganz oft, dass ich so merke, ist auch schön, wenn man merkt, man macht Sachen gut und man kann sich entschuldigen. Und genau wie du sagst, ich merke das bei meinen Kindern so deutlich, dass das eben auch das Entscheidende ist. Und so geht es, glaube ich, bei allen Ängsten und Sorgen. Das muss man einfach hinterfragen. Es gibt ja auch Ängste, die realistisch sind, die gut sind, dass sie da sind, weil man wirklich eine reale Gefahr hat. Ne? Die darf man dann ja auch nicht wegreden, weil es einfach, ne, also wenn ich irgendwie ein Feuer habe, dass ich mein Kind dann weghalte, weil ich Angst habe, dass es sich verbrennt. Also das, genau, das muss dann ja auch so sein. Aber einfach wirklich zu überprüfen, zu gucken, was hat es mit mir zu tun, ist ja auch eine Riesenchance für einen selber. Ne? Weil niemand anders als die eigenen Kinder konfrontieren einen so sehr mit Seiten, die man vorher nicht kannte. Das muss man sich einfach, glaube ich, immer wieder klar machen.
Ja, und jeder Trigger quasi entsteht ja auch nur, weil du eine Wunde hast. Und ja. Ich habe mittlerweile Trigger für mich so abgespeichert, dass ich das total toll finde, wenn ich getriggert werde, weil das die Tür öffnet zu mehr Leichtigkeit, wenn ich durchgehe. Ich muss halt nur durchgehen.
Jill, du hast gerade auch schon nochmal zum Thema Fehler auch ganz wichtige Tipps gegeben. Also bedeutet so eine gewisse Fehlerkultur, ich finde, man kennt es so ein bisschen von der Arbeit mittlerweile, so eine Fehlerkultur auf der Arbeit, aber genauso gilt es ja auch im Privatleben. Fehler kann man nicht vermeiden, sie werden auftreten. Es ist nur wichtig, dass man sie nicht immer und immer wieder macht und daraus lernt. Hast du abschließend noch 3 Tipps für unsere Eltern zum Thema Sorge und zum Thema Ängsten, Strategien vielleicht, wie kann man damit umgehen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal, wir haben schon angesprochen, Sorgen und Ängste haben wir alle. Wir sind nicht alleine damit, ja. Und wenn wir eben uns trauen, da auch mit anderen drüber zu sprechen, kann da schon extremst viel Druck nehmen. Wenn es Freunde und Bekannte sind, muss man halt leider davon ausgehen, dass der andere dann sagt, ja, ist bei mir auch so. Und dann fangen sie an, über ihre Sorgen und Ängste zu sprechen. Und man hat nicht die Bühne, um über seine Themen zu sprechen. Aber auch da gibt es ja eben tolle Hilfe von externen, ja. Der zweite Punkt ist, und der ist mir auch ganz, ganz wichtig, die meisten Sorgen und Ängste oder auch Stress im Allgemeinen sind keine Fakten, sondern es sind Hypothesen, ja. Das heißt, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit werden sie auch nicht eintreten. Das ist genau das mit dem Fahrradfahren, wenn ich Angst davor habe, mein Kind fällt hin und tut sich ganz doll weh, und es aber Fahrradfahren lernt und eigentlich gar nicht hinfällt, haben wir genau das, ja. Wir haben eine Hypothese als Fakt interpretiert und das macht einfach was mit uns. Und um da rauszukommen, finde ich es immer total hilfreich, wenn man seine Sorgen und Ängste einfach mal für eine Woche beobachtet, aufschreibt und danach mal guckt, sind die überhaupt eingetreten oder nicht. Weil das ist wieder das, wir wollen eigentlich Erfahrungen machen. Und ich kann euch jetzt sagen, dass eure Ängste zu 99% nicht eintreten, glaubt ihr mir aber wahrscheinlich nicht, sondern sagt, ja, nee, bei mir ist es auf jeden Fall mehr. Das heißt, macht selber diese Erfahrung, macht diese Liste, schreibt es mal eine Woche lang auf und merkt, und dann werdet ihr nämlich die Erfahrung machen, Jill hatte ja doch recht. Ja, aber es geht immer darum, Erfahrungen zu machen. Und dann ist es noch so, dass wenn du Sorgen um dein Kind hast, ja, dann richte, haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen, richte den Fokus wieder mehr auf dich, ja, und versuch mal herauszufinden, was für Muster eigentlich dahinter stecken. Und ich habe eine Methode entwickelt, die auch im Buch Cool, Rund und Glücklich ist, die würde ich jetzt einmal ganz kurz noch teilen wollen. Und zwar ist es so, dass du dir eigentlich 4 Fragen stellst. Die erste Frage ist, welcher automatisch eintretende Gedanke belastet dich gerade eigentlich, ja? Also wenn wir beim Fahrradfahren Beispiel bleiben, keine Ahnung, vielleicht ist es im Worst Case, das Kind muss ins Krankenhaus, weil es so schwer gestürzt ist, sagen wir jetzt mal, ja. So, das schreibst du da erstmal hin. Dann fragst du dich, ist es ein Fakt oder eine Hypothese? Und das haben wir ja gerade festgestellt, die meisten Sorgen und Ängste, die wir haben, sind Hypothesen. Dann schreibst du da einfach erstmal hin, es ist eine Hypothese. So, bei der dritten Frage fragst du dich einfach, wie würde es mir denn ohne diesen Gedanken eigentlich gehen? Und damit sage ich nicht, dieser Gedanke soll nicht da sein, sondern ich sage einfach nur, stell dir mal vor, dieser Gedanke wäre nicht da, dass dein Kind ins Krankenhaus kommt. Wie würdest du dann in der Situation reagieren? Du wärst viel entspannter. Ja, da merken wir schon, unsere Gedanken haben eine ganz krasse Macht über uns eigentlich. Und wenn dieser Gedanke nicht da wäre, wäre ich entspannter. Okay. Und dann ist das, was Ulrike eigentlich schon gesagt hat, entweder du gehst in den Worst Case rein oder du überlegst dir, welche Gegenargumente gibt's eigentlich. Ja, wir fangen langsam an mit dem Fahrradfahren. Ich bin die ganze Zeit daneben oder was es auch immer ist. Ja, und wenn ihr eure sorgenvollen Gedanken und Ängste mal da reinkippt und einfach immer wieder reflektiert in die Tiefe, kommt ihr ganz schnell eigentlich bei den meisten zumindest zu mehr Gelassenheit. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist es ganz oft ein Punkt aus eurer eigenen Kindheit, eigene Muster, die da hochbrechen. Und da würde ich dann einfach auch nochmal mit jemand anderem drauf gucken. Genau. Oder wenn ihr Unterstützung da braucht, gerne auch bei mir melden.
Ja, liebe Jill, vielen Dank. Das war jetzt ein wunderbarer Abschluss, den vielleicht auch alle unsere Hörer einfach mal anwenden, einfach um dieses Thema anzugehen. Danke, dass du dieses Gespräch mit uns geführt hast. Wir haben, glaube ich, alle ganz viel daraus mitgenommen. Wir hoffen, dass euch unser Podcast heute auch gefallen hat. Wenn das der Fall ist, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Drückt auch gerne den Follow-Button, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Ciao.